bald einem Vierteljahrhundert saß ich vor meinem Rechner frisch nach einer Weisheitszahnoperation. Mir wurden 4 Weisheitszähne gezogen und ich konnte mein Zimmer nicht verlassen, weil die Welt da draußen war gefährlich und meine Backen viel zu dick, um unter Leute zu gehen. Gut, dass ich einen Kasten Fanta Melone vor mir hatte. Das ist jetzt ein bisschen eine absurde Anekdote. Und ein Computerspiel, nämlich Gothic 1, das im März 2001 erschienen ist. Fanta Melone kann ich bis heute nicht mehr trinken, habe ich mich total dran satt getrunken in dieser einen Woche, aber Gothic finde ich immer noch super. Da habe ich nur warme Erinnerungen dran, egal ob meine Zähne damals raus oder die Backen dick waren. Und deswegen freue ich mich wahnsinnig auf das Remake von Gothic, das in absehbarer Zeit auf uns zukommen wird. Und deswegen haben wir einen besonderen Gast bei uns im Studio heute, nämlich den Reinhard Policzek, grüß dich, den Game Director von Gothic Remake und unseren internen Experten der GameStar, Peter Bartke, grüß dich auch.
Hallo.
Lieber Reinhard, wann bist du zum ersten Mal mit Gothic 1 in Kontakt gekommen?
Also genau einen Tag das Datum kann ich mich nicht erinnern, war irgendwann im Jahr 2002, also es war nach dem Release von Gothic 1. Ich war damals sehr rollenspielaffin. Ich habe immer mit meinem Nachbarn, also ich war damals noch ein Teenager, habe mit meinem Nachbarn Spiele wie Final Fantasy, Diablo, Baldur's Gate gezockt. Und Gothic war am Radar, aber immer so, die Leute schreiben ja, das hat ein bisschen Bugs und so und ist unzugänglich. Ja, vielleicht erstmal nicht. Ja. Und dann kam die Demo von Gothic 2 raus, auf einer GameStar-CD, ja,
damals noch. Wo sonst?
Noch. Wo sonst, genau, wo man das halt, damals halt Demos herbekommen hat. Und dann dachte ich mal, ja, guckst du mal rein. Ja, vielleicht macht's ja Spaß, ja. Und die Demo hat mich eigentlich total abgeholt und ich war voll infiziert mit dem Gothic-Virus. Damals gab's dann auch Gothic 1 schon im Angebot für 10 Euro. Das habe ich mir gekauft. Hab's dann durchgesuchtet und zum Release gleich mal Gothic 2 geholt.
Hättest du dir damals träumen lassen, dass du mal der Game Director vom Remake des ersten Teils werden wirst oder könntest?
Also ich hatte immer das Ziel, dass ich Spielentwicklung als Beruf mache. Also ich hatte 2 Ziele, also 2 so Hauptinteressen. Eine Schiene war Spielentwicklung, der andere hat was mit Sport zu tun. Von dem her wollte ich da unbedingt machen. Ja? Dass es das dann jemals dazu führen würde, keine Ahnung. Aber ich hatte ja auch schon mal ein Zwischenziel, also ich durfte ja das letzte Jahr von Arcania betreuen, was dann vielleicht ja eher ein bisschen traurig geworden ist oder halt, wo man dann halt gemerkt hat, so wie, es hätte ein schönes Spiel werden können, aber die Weichen wurden halt vorher schon falsch gestellt. Von dem her war damals schon, ja okay, hast du mal an der Gothic-Reihe gearbeitet und da war irgendwie dann für mich klar, ja gut, das war's jetzt. Mit Gothic für mich. Aber wie das Schicksal so will, sieht man sich immer zweimal.
Peter, wann bist du mit Gothic in Berührung gekommen?
Ah, das muss mehrere Monate nach dem Release gewesen sein. Ich habe nämlich auch gewartet. Ich habe auch diese Berichte, ich habe natürlich die GameStar gelesen und habe gehört, dass da noch ein paar Bugs drin waren. Und habe natürlich gewartet, bis dann ein Patch kam, der ja auch dann wieder auf einer CD erscheinen musste oder so. Oder vielleicht habe ich das schon aus dem Internet runtergeladen. Und dann bin ich da recht zügig reingekommen und bis heute habe ich da gute Erinnerungen immer noch dran, natürlich.
Offenbar ist ein zweiter Anlauf bei dem Spiel gar nicht so selten. Es gab ja schon einen Playable Teaser zum Gothic Remake, der, sagen wir mal, gemischte Gefühle bei der Community erzeugt hat. Ihr seid nach dem Release des Playable Teasers nochmal ans Reißbrett zurück und habt viel verändert am Spiel. Zum Wohlwollen der Community, muss man sagen, also gerade spätestens seit der Gamescom, ist das Feedback sehr, sehr gut. Die Leute freuen sich drauf. Was hat euch denn überzeugt, nochmal zu sagen, okay, da müssen wir nochmal ein bisschen weiter in den Maschinenraum rein? Die Aussicht ist okay, aber jetzt lassen wir noch
da muss man ein bisschen mal ausholen und die Geschichte der Playable Teasers zu Ende erzählen. Der Playable Teaser war ursprünglich eine Tech-Demo. Anfangs für ein random mittelalterliches Fantasy-RPG, wo halt einfach darum ging, eine geile Grafik-Demo zu machen. Dann war, okay, können wir eine geile Grafik-Demo mit dem Gothic-Hintergrund machen? Da kam dann so der Gothic-Held rein, Diego. Aber alles halt mit einem kleinen Team, das war ein fünfköpfiges Team, was wir dort assembled haben. Und irgendwann stellte sich dann so mehr oder weniger die Frage, was wollen die Leute eigentlich? Wollen die Leute ein Remake? Wollen die Leute Neues? Wollen sie eine Reinterpretation? Es gibt da ja viele Wege, wie man das aufziehen kann. Ja. Ich wollte eigentlich immer ein Remake machen. Ich fand immer, also Gothic 1, der Stoff gibt einfach nochmal viel her und ist halt auch sehr unique und ich glaube auch deswegen also sehr beliebt auch unter den Gothic-Fans. Ich muss dazu sagen, mein Lieblingsteil ist es nicht. Also ich bin eher, finde eher die dichte Welt von Gothic 2, das ist so mein Fall. Genau, und dann wurde irgendwann entschieden, ja, lass doch mal die Leute fragen, was sie davon halten. Ja, wie die Leute fragen, das ist eine Tech-Demo. Ja, mach doch mal hier ein paar Quests rein und dann veröffentlichen wir das Ding. Wir haben jetzt keine Mechaniken für Quests. Ja, dann nehmt euch halt noch 2-3 Monate Zeit und dann läuft das schon, ja. Ja, da waren dann halt eher so nochmal 7-8 Monate, bis das dann irgendwie so zusammengestoppelt war. Es war wirklich zusammengestoppelt, also es war auch so keine richtige KI, da war alles nur, dass es halt für die, nein, durchläuft quasi, läuft. Aber wir konnten damit einen Survey auch zusammenstellen, mit der Bitte auch, also wir haben dort an jeden Spieler, der Gothic auf Steam oder Gothic oder die Riesenteile auf Steam besitzt, quasi gratis zur Verfügung gestellt. Und wir haben sehr viele Antworten bekommen auf dem Survey und da war ich dann klar, die Leute wollen das und sie würden sich ein Remake von Gothic 1 wünschen. Und dann haben wir da Feedback umgesetzt quasi und haben gesagt, okay, wenn wir ein Remake machen, dann muss es 1:1 oder sehr nah am Original dran sein. Und das war eigentlich so der Startschuss. Wir haben dann alle nochmal quasi in ein großes, also wir nennen das Vision Canvas, aber im Endeffekt ist es halt nur ein fancy Ausdruck für halt ein Poster, wo halt dann oben steht Do's and Don'ts. Also so kann man da vielleicht sollte man irgendwann mal ein Foto davon veröffentlichen.
Das wäre sicher sehr spannend.
Oder ich hätte es mitbringen sollen vielleicht.
Ja. Du kannst es uns noch anliefern, denn diese Sendung zeichnen wir hier auf. Also wenn ihr das hier live bei uns im Stream seht gerade, dann ist es vor ein paar Tagen passiert. Falls wir in der Zwischenzeit von Reinhard dieses Foto vom Poster bekommen haben, dann werdet ihr das...
Ich hoffe nichts. Ich glaube, da muss ich noch Sachen zensieren.
Ja, okay. Nee. Wir können einfach alles schwärzen. So. Ja. Aber dann wissen wir wenigstens, dass es das Poster gibt. Hast du damals den Playable Teaser gespielt, Peter?
Ja, den habe ich auch gespielt damals. Hatte interessante Sachen drin. Manche, die ich auch nicht in einem Gothic sehen möchte. Manche, die cool waren. Ich erinnere mich, es gab noch dieses For Honor-Kampfsystem so angedacht. Es gab einen Protagonisten, der ständig mit sich geredet hat, wie in so einem Uncharted. Ich glaube, das haben die meisten Leute genervt. Aber es hatte schon so ein bisschen zumindest dieses Feeling. Und ich glaube, viele Leute waren einfach glücklich, dass jemand was mit Gothic wieder macht. Weil... ja, wir wissen ja, Piranha Bytes ist ja inzwischen nicht mehr unter uns quasi, die Firma ist nicht mehr da, aber auch vorher hieß es ja immer, sie wollten nichts mehr mit Gothic machen, sie hatten eigentlich abgeschlossen mit dem Thema und aber gerade diese Marke von ihnen hatte halt so viel die Fantasie der Leute beflügelt und die Leute wollten halt eigentlich immer wieder, sie sind immer wieder zu Gothic zurückgekommen, sie haben Mods gespielt, sie haben alles mögliche gemacht, haben wieder gespielt und ich habe da sehr viel Positives auch rausgekriegt, dass die Leute einfach froh waren, jemand beschäftigt sich wieder mit der Marke.
Das dieses For Honor-Kampfsystem, weil du das erwähnst, das ist halt auch genau so entstanden. Da ging es einfach auch nur drum, Prototyp zu machen. Wie kann man dieses Kampfsystem, das halt wirklich so die Richtungstasten quasi auf der Tastatur einbezieht oder halt auf dem Controller, den Stick, wo man quasi das Schwertschwingen nicht nur über einen Button repräsentiert, sondern halt auch wirklich du entscheidest die Richtung, wo du kommst. Ja. Und dann war halt der Prototyp, ja gut, For Honor, fangen wir mal damit an und versuchen uns dann halt irgendwie so ranzutasten halt oder weiterzuentwickeln. Und aufgrund dieses Zeitplans halt war halt auch One Shot. Ja. Entweder wir machen jetzt dieses Kampfsystem, was wir jetzt haben, einfach so weit polished, dass es releasefähig ist, oder wir haben kein Kampfsystem drin. Dass es nicht der Weisheit letzter Schluss war, war allen klar. Aber rückwirkend betrachtet, finde ich, war dieses in eine andere Richtung gehen auch sehr wichtig, dass man starke Reaktionen bekommen hat, wie so soll man es nicht machen.
Ja.
Ich glaube, wenn wir zu nah dran gewesen wären an dem Gameplay, was für einen Gothic-Fan auch das ist, was er sich gewünscht oder erwartet hätte, hätten wir viel diffuseres Feedback bekommen. Mhm. So, weißt du, so wie, ja, mach doch noch ein bisschen so und so, oder das Feeling ist noch nicht ganz da. Aber so ist es ganz klar, das nein. Ja. Und das ist, finde ich, also es war sehr wertvoll.
Okay. Ja.
Dann hat es ja eine ganze Weile gedauert, bis ihr dann wieder echtes Gameplay aus der Version gezeigt habt, die uns jetzt ins Haus steht. Warum hat es denn so lange gedauert?
Wir haben wirklich den Reset-Knopf gedrückt.
Also dadurch,
dass es so, also wir haben natürlich einige Grafiken übernommen, aber im Prinzip war alles von vorne. Wir sind dann auch, wir haben angefangen mit Unreal 4 noch und wir haben als allererstes haben wir gesagt, okay, wir müssen im Endeffekt, wir brauchen ein sehr robustes KI-System, das wirklich das Leben in der Kolonie simuliert. Das war so unser Starting Point und das war auch so der Dreh- und Angelpunkt von jeder Spielmechanik quasi, dass das überall eingebettet ist und dass die NPCs mit dir dann halt über alles interagieren können, vielleicht auch reden können. Ja, und deswegen hat das halt einfach gedauert und wir mussten auch ja ein Team aufbauen. Also wir waren ja 5 Leute, wie gesagt, von Playable Teaser. Und wir hatten dann relativ schnell, mussten wir uns auf 25 bis 30 Leute hochskalieren. Mittlerweile sind wir über 50, ja. Die werden dem Remake arbeiten. Ja.
Ihr habt uns jetzt neue Szenen aus dem Remake mitgebracht. Da haben wir ein Video, in dem wir Szenen aus dem Original Gothic von 2001 sehen, was damals technisch, muss man sagen, nicht unbedingt State of the Art war. Also es lebte jetzt nicht von der modernsten Grafik-Engine damals. Ich erinnere mich an diese Texturtapeten, die sich dann in Bäume verwandelt haben, wenn man drauf zugelaufen ist. Ja. Und da sind wir jetzt doch schon ein paar Schritte weiter. Das werden wir hier jetzt kurz zeigen können. Wenn ihr das hier nur als Podcast hört, dann schaut bitte gerne in die Aufzeichnung dieses Talks auf GameStar Talk rein oder bei Twitch werden wir das auch als Highlight nochmal hinterlegen. Und da sehen wir tatsächlich, wie viel sich dann doch getan hat. Also wir sehen das Original von 2001 und dann im Vergleich die Szene, wie es heutzutage aussieht, aus verschiedenen Gegenden im Minental. Mhm. Wir sehen zum Beispiel die Orkstadt und die habt ihr stark ausgebaut, oder? Was waren da für Überlegungen dahinter?
Genau, also die Orkstadt war im Endeffekt dann nur am Ende des Spiels. Du hast halt dann den Zugang quasi bekommen zur Orkstadt über Urshak, der ja quasi ein verstoßener Ork-Schamane war. Und dann ging es eigentlich nur darum, ja, du konntest eigentlich nicht wirklich mit denen interagieren und die hatten halt so sehr rudimentäre Tagesabläufe. Wir sind dann halt nochmal zurückgegangen. Einer der guten Dinge am Remake ist, wir haben halt auch gesehen, wo das Ganze dann hinführt, nämlich Gothic 2, Gothic 3. Hm. Also die Orks auch vom Design her, das war so ein Punkt, wo wir auch geguckt haben, okay, was repräsentieren die Orks hier in der Minenkolonie? Die sind ja eigentlich nur ein Vorposten, das ist ja keine wirkliche Zivilisation, die halt hier quasi den Schläfertempel beschützt und die Stellung hält quasi gegen die Menschen. Und weiterführend bis zu Gothic, also in Gothic 2 ist es ja einfach eine Ork-Armee, die halt dann Krieg führt gegen die Menschen. Und in Gothic 3 sind es ja dann wirklich richtige Zivilisationen, Ork-Städte und all das. Und wir haben, also bei uns ist es nach wie vor halt noch dieser Außenposten, aber natürlich dadurch, dass dieser Außenposten ja seit mehreren hundert Jahren schon besteht, haben sich da auch natürlich gewisse Rollen, die man in einer Zivilisation braucht, halt gebildet. Mhm. Und da war uns halt auch wichtig, das glaubwürdig umzusetzen. Also alles, was im Spiel irgendwie dargestellt ist, soll quasi maximal glaubwürdig sein von der Einbettung im Spiel. Und bei den Orks war uns wichtig dann, dass du halt nicht, nur weil du das Artefakt, den Ulamulu halt dann hast, einfach halt dann akzeptiert wirst, sondern das soll auch erklärt werden. Warum ist das so? Warum akzeptieren die Orks das? Wie sprechen die Orks eigentlich? Die Orks haben eine eigene Sprache, ja. Das ist etwas, was du als Mensch natürlich nicht verstehst, ja. Wie stehen sie dir als Mensch gegenüber? Würden sie dich quasi nur abmurksen wollen oder zeigen sie auch Interesse an ihrer Kultur? Und auch als Spieler, also in der Plotline, welche Wege hast du, dann jetzt dir Zugang zum Schläfertempel zu verschaffen. Ja, und damit haben wir uns einfach auseinandergesetzt und haben da ein paar sehr, sehr coole Lösungen eingebaut, wie wir finden. Und
ich fand es spannend, was du mir vorher erzählt hast, dass ihr auch mal überlegt hat, das wirklich als viertes Lager einzubauen ins Spiel und zu sagen, also jetzt wirklich alles haben, was auch das neue Lager hat, das alte Lager hat und so.
Also es waren generell waren das so Überlegungen beim Remake halt dann noch, ja, okay, was, wenn es halt das Allercoolste eigentlich an dem ganzen Spiel sind die Lager. Ja. Mhm. Du kommst halt rein, du wirst halt irgendwie eingeführt in die Welt und halt merkst halt dann gleich, gibt die drei Fraktionen, die sind alle sehr unterschiedlich, kommen aber irgendwie von einer Wurzel. Und dann gab es halt verschiedene Gedanken, könnte man dann noch eine weitere Menschenfraktion einführen? Wie könnte das aussehen? Wer könnte das sein? Was könnten die für Ziele haben? Und dann ging es halt auch natürlich um die Orks. Ja? Könnte man die Orks früher einführen? Könnte man hier mehr Interaktion machen? Könnte es quasi funktionieren wie ein richtiges Lager? Mhm. Aber für uns stellt sich dann schnell heraus, wenn du es wie ein richtiges Lager aufziehen möchtest, dann heißt das ja, dass du quasi aufgenommen wirst in den Kreis der Orks. Aber du bist ja eigentlich ein Mensch, also du bist ja eigentlich ein Ork. Daher erschien uns das jetzt als nicht sehr immersiv. Ja? Also das ist eher immersion-breakend. Und dann ein Gedanke war auch, dass wir uns gedacht haben, wenn du wieder so eine klassische Aufnahme hast, du musst halt dann dir deine Brownie-Points verdienen bei zwei, drei Obermackern im Lager, dann ist es ja nur Copy and Paste von den anderen Lagern. Ja. Mhm. Und deswegen haben wir uns dann dagegen entschieden, gegen die Lagerversion. Aber wie gesagt, es gibt viel mehr, also du kannst entscheiden, ob du quasi den kriegerisch gegenüberstehst oder ob du dich für die Kultur interessierst und es gibt hier verschiedene Wege. Ja. Und du kannst sehr viel über die Ork-Kultur lernen.
Wunderbar. Das Schönste finde ich übrigens, dass es dann jetzt ein Tor auch gibt, weil früher konnte man einfach so über die, man hat alles gesehen und so und jetzt, das ergibt viel mehr Sinn für mich, dass die Orks auch wirklich eine Tür haben zu Hause.
Im Tor gibt es auch so einen schönen Aussichtsposten, also wie das halt so ist, ja. Genau, also das war uns auch wichtig, dass halt sowas auch mit einer gewissen Portion Sinnhaftigkeit gestaltet ist. Ja. Und da waren im Original viele Teile, die einfach auch sehr karg ausgestaltet sind, vor allem im späteren Spielverlauf, da gab es Location, die waren halt einfach nur gar nicht mal großartig dekoriert. Ja. Ja, das waren halt so ganz am Anfang, wo wir uns überlegt haben, was repräsentieren diese Locations eigentlich, was würde ich mir als was ist so der Lore-Hintergrund? Mhm. Was muss ich als Spieler da eigentlich machen? Und so gab es halt immer sehr Möglichkeiten einfach, wie man das einfach ausgestalten konnte. Also wir haben wirklich uns sehr große Mühe gegeben, dass wir nie etwas total an den Haaren herbeigezogen haben. Aber gut, das ist dann im Endeffekt Meinung der Spieler.
Jetzt war ja die Welt im Original Gothic vergleichsweise klein, gerade wenn man sie mit heutigen Open Worlds vergleicht, aber so designt, dass man sie sehr schnell wiedererkannt hat und dass es zum Beispiel gar keinen Bedarf nach einer Automap oder sowas gab oder überhaupt nach einer Minimap, weil du halt so oft in diesem kleinen Bereich unterwegs warst, dass du schon wusstest, okay, ich gehe hier im Wald an der Kreuzung rechts und da komme ich in das Lager oder ich gehe hier links rein, da ist die Höhle mit dem schweren Gegner. Jetzt habt ihr die Welt ja aber ein bisschen erweitert. Also die Map ist größer als im Original ersten Gothic. Wie gelingt es, diesen Wiedererkennungswert zu erhalten oder die neuen Locations auch so zu gestalten, dass man sich dann da auch so gut auskennt?
Also im Endeffekt dieses Feeling bleibt halt dadurch erhalten, dass es vom Layout her sehr die Referenz vom Original hernimmt. Also du hast so dieses, was sich so natürlich auch aus Bergverläufen ergibt und das ist halt so die Hauptwege, jetzt nicht wie ein Labyrinth vorkommen, sondern dass alles irgendwie schön einsehbar ist, das ist natürlich weiterhin vorhanden. Bei neuen Locations sind das ja im Endeffekt dann so der Kopf von einer Einbahnstraße im Endeffekt. Also die müssen halt für sich halt dann funktionieren. Und ich glaube, da akzeptiert man dann auch eine gewisse, ja,
Individualität oder
genau, genau, oder auch
Varianz.
Genau, oder auch ein Design, das sich nicht, das nicht so straightforward ist und alles komplett einsehbar ist, ja. Weil das ist ja halt quasi wie ein großes Dungeon oder ein großes Puzzle. Das löst man halt dann. Und dann hat man es verstanden und dann muss man da eh jetzt nicht dauernd wieder zurückgehen. Wir haben ein Lager, das ist das Sumpflager, wo wir noch Probleme haben mit der Navigation. weil, also das ist für uns war wichtig, der Sumpf, der soll wirklich sehr dicht bewaldet sein. Soll sich quasi wie ein Lager inmitten von halt einer Sumpflandschaft anfühlen, wo alles mit Pflanzen und Bäumen halt einfach durchsprießt ist, ja. Mhm. Und da arbeiten wir, also wirklich, also dieser Tage haben wir gerade daran gearbeitet, weil das ist seit jeher einfach ein Problem, dass du da einfach, du fühlst dich wie in einem Labyrinth und das ist eine der Hauptlocations, also da muss einfach mehr Guidance her. Mhm. Und dadurch, dass es ja auch von Menschen bewohnt wird, kann man da aber auch gut erklären. Wir haben dann auch für ein paar wichtige Key Locations auch Wegschilder eingebaut in dem Lager, vor allem, weil es sich auch organisch anfühlt, ja.
Ja.
Das heißt aber, das Grunddesign von der Map, das habt ihr übernommen, genau, in dem Wissen, dass auch Spieler, die es original nicht kennen, dass es so gut gelayoutet ist, dass auch neue Spieler sich das schnell werden merken können.
Genau. Wir haben natürlich, also gibt es einige Bereiche im Detail, wo wir dann halt natürlich nachgebessert haben, Details hinzugefügt haben, aber so die Grundstruktur ist gleich, ist natürlich größer, ist detailreicher. Es gibt mehr Möglichkeiten zu exploren, aber im Prinzip ist das.
Habt ihr da auch das, wofür Gothic auch bekannt ist, oder die Piranha-Bytes-Spiele, das Gating durch Gegner in die neuen Gebiete mit übernommen?
Absolut.
Wer mit dem Begriff nichts anfangen kann, das bedeutet, dass mir zum Beispiel der Weg in einen neuen Bereich der Map durch einen sehr starken Gegner so lange versperrt ist, bis ich in dem ersten Bereich so stark bin, um dahin fortzuschreiten. Das heißt, die Map ist erstmal gar nicht so einfach komplett zu erschließen, sondern Gegner oder Hindernisse werden so platziert, dass ich quasi nach und nach mir das alles erschließe. Das habt ihr im Neuen jetzt auch
mitbedacht. Absolut, also das ist auch eine der wichtigen Merkmale der Gothic-Serie. Wenn du den Skill hast, kannst du natürlich versuchen, da zu exploren. Also du hast nie jetzt irgendwie eine unsichtbare Wand oder dann ein NPC, der sagt, geh hier lieber mal nicht hin. Ja?
Naja, oder, hast du, wenn du zu den Orks gehen willst, sagen doch, sind nur die zwei Typen, die da stehen.
Genau. Aber du kannst ja trotzdem durchgehen. Mhm. Du kannst ja durchgehen und wenn du halt dann quasi vermöbelt wirst von den Orks, wirst du halt vermöbelt. Aber das ist so, du merkst ja halt, glaube ich, auch die Welt viel organischer, wenn du halt auch wirklich the hard way lernst. Mhm. Hey, hier komme ich noch nicht weiter. Ja? Mhm. Oder hey, hier ist dieser Snapper, den kann ich noch nicht besiegen, aber wenn ich besser bin, dann möchte ich das probieren. Ja?
Wie macht ihr es mit den Laufwegen jetzt, wenn die Welt ein bisschen größer ist? Gibt es Änderungen am Teleportsystem? Oder?
Also das Teleport-System, das ist ja erst in den späteren Kapiteln verfügbar, das ist wie gehabt. Wir werden vielleicht nochmal zusätzliche Teleport-Möglichkeiten anbieten, wo es Sinn macht. Und wir werden auch genauso eine Möglichkeit haben, wie du dich schneller fortbewegen kannst. Aber es wird nicht mehr, also im Original war es ja diese Akrobatikfähigkeit und musst dann immer herumspringen. Also
das war der Beste.
Es ist cool natürlich und ich habe es auch dauernd gemacht, aber es ist ja dann schon für Gothic 2 rausgeflogen, aus, glaube ich, gutem Grund, was halt doch ein bisschen zu komisch
ist. Ist so ein bisschen wie der Duck Jump in Half-Life, ne? So, dass du auch diese Fähigkeit brauchst.
Ja, aber konntest du bei Half-Life, wenn du immer öfter gedrückt hast, konnte sich das steigern oder war das Quake?
Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich bin zwar alt genug dafür, aber.
Wir haben jetzt nicht nur neue Locations gesehen in dem neuen Videomaterial, das ihr uns zur Verfügung gestellt habt, sondern auch viele der beliebten Charaktere aus der Gothic-Welt. Und Peter ist aufgefallen, dass einige typische Charakteranimationen wie das Rühren im Kessel von Kor oder die Kopfbewegungen von Torus repetitiv seien, was aber Teil des Charmes ist. War es eine bewusste Entscheidung, die beizubehalten?
Also wir haben natürlich, das sind natürlich neue Animationen, die halt dann auch mit Motion Capturing aufgenommen wurden. Uns ging es dabei, dass die Animationen lesbar sind. Ja? Und lesbar heißt halt dann manchmal auch, dass du vom Detailgrad her einen Schritt zurückgehst und nicht das mega detailliert machst, weil dann wird es zu noisy, ja, wenn da jede Kleinigkeit sich irgendwie bewegt, ja. Also es soll so auch von der Ferne her gut lesbar sein. Was macht der Typ jetzt? Ist er da und braut einen Trank? Sitzt er da rum? Und deswegen mag das vielleicht so den Anschein erwecken, dass das vielleicht ein bisschen simpel ist, ja. Ich denke, wird im Endeffekt im Spiel gut tun. Was du, im Video vielleicht auch kurz sieht, so im Original, die Dialoggestik. Natürlich wird es Dialoggestik geben, aber so dieses klassische, diese eine Animation.
Dein Glück.
das haben wir, glaube ich, schon besser gelöst.
Ja. Ich finde auch ganz spannend, im Video sieht man ja auch die Charaktere, wie sie sich geändert haben.
Ja.
Zum Beispiel Milton, der sieht anders aus, aber er hat immer noch diese Haare sehen ähnlich aus. Und er ist auch ein junger Kerl, was auch Sinn ergibt, weil er ja dieser Novize ist bei den Feuermagiern. Ich hatte nur gemerkt, bei Lee, das ist ja der Anführer der Söldner, des neuen Lagers, der sah mir ein bisschen zu jung aus tatsächlich. Da hätte ich jetzt gedacht, der wäre eher so ein älterer Herr.
Nee, also wir sind wirklich durchgegangen, Charakter für Charakter, und haben jeden, also wir haben erstmal alle Charaktere in A, B, C eingeteilt. Ja? Also A-Charaktere sind halt einfach die wirklichen Main-Story-Characters, Diego, Lester, Milton, Goran, Xalas, Lee, you name it. Also das waren jetzt nicht alle, da waren nur ein Auszug, also don't quote me on that. Ja. Ihr habt doch noch den vergessen. Matt ist übrigens auch ein Tier, A-Charakter.
Wow. Aber er hat nichts mehr an, der Matt. Warum habt ihr ihn ausgezogen?
Das ist auch einfach erklärt.
Ist er noch mehr Fan geworden von unserem Film?
Nein, es geht ja darum, Matt soll unique aussehen. Ja. Ja. Jetzt hättest du die Möglichkeit, du gibst ihm ein besonderes Butlergewand. Aber wäre er immersiv, weil wenn er ein besonderes Butlergewand hätte, dann würden ihm das doch die Leute klauen. Und folglich war der einzige Schritt, um ihn wirklich ikonisch darzustellen, hey, der hat einfach kein Hemd, weil der wurde schon zu oft verpasst.
Also er ist der einzige NPC, der oberkörperfrei
ist. Er ist nicht der einzige, aber er ist jetzt mal so einer der einzigen. Genau, aber nochmal zurückzugehen auf den Ansatz mit den Charakteren. Genau, wir haben die eingeteilt, ja. Dann gibt es noch halt die unterste Kategorie, dann nochmal generische Buddler. Ja. Die sehen aber auch, also sie sehen auch nicht alle gleich aus. Also die haben auch ein Gesicht. Das wird auch nicht generiert on the fly, das ist halt wirklich gesetzt. Ja. Dann sind wir hergegangen und gesagt, okay, was haben die für ein Alter? Ja. Einerseits gibt es da Referenzen teilweise, andererseits über das Aussehen. Und haben jedem dann so ein Alter verpasst, also den ABC-Charakteren quasi. Mhm. Also das sind so die Named NPCs, also die einen Namen haben, die einfach nicht nur einfach Butler oder Gardist oder so heißen. Und dann haben wir die originale Aussehen quasi hergenommen, teilweise auch einfach plain die Textur und haben geguckt, okay, was für Features wollten die da einfach reinmachen, die du vielleicht auch gar nicht im Spiel dann mehr so gesehen hast.
Mhm.
Und dann haben wir versucht, einfach daraus aus Referenzen und Zeichnungen dann einen neuen Look zu finden. Bei einigen Charakteren hat das sehr lange gedauert, zum Beispiel Diego. Diego, glaube ich, hatten wir 5 oder 6 Iterationen gemacht, bis ich dann zufrieden war, weil Diego einfach so ein total ikonisches Aussehen, ja. Der wurde dann teilweise auch einem, glaube ich, im Original wurde er am Schauspieler auch ein bisschen referenziert.
Ja.
Da war dann auch so, dass das sollte nicht so unsere Hauptreferenz sein. Aber er soll trotzdem aussehen wie Diego, er soll trotzdem all die Features haben. Und da war dann auch zum Beispiel die Nase, so ein bisschen so eine Hakennase, die mussten wir dann richtig herausarbeiten. Es hat halt seine Zeit gedauert, aber wir haben uns so sehr viel Zeit genommen, dass das passt, und als dann so diese Zeichnung oder diese Referenzsammlung gepasst hat, dann ging es in die tatsächliche Modellierung. Also es wurde wirklich alles per Hand modelliert. Also wir haben jetzt nicht irgendwie versucht, Lookalikes zu finden und die dann zu scannen, weil das hätte dann quasi die Referenz verändert. Da hätten wir uns zu sehr auf Kompromisse eingelassen.
Ja.
Und im Endeffekt der Allerwichtigste ist ja, dass du die geliebten Charaktere wiedererkennst. Mhm.
Was noch wichtiger als das Aussehen ist ja der Sound, ne, auch nicht auch von den Charakteren. Ich weiß nicht, ob du dazu endlich was sagen kannst, zu den der deutschen Sprachausgabe, zum Beispiel Diego,
ja,
ob wir ihn dann auch hören, wie er damals war.
Also, das Ding ist halt, der Sprecher von Diego, der ist mittlerweile Ende 70, über 80. Ja. Wir sind da gerade noch im Prozess bei all dem drin, aber wahrscheinlich wird es ein neuer Sprecher werden, weil der einfach auch jetzt nicht mehr so klingt wie damals. Mhm. Wir hatten eine Zeit lang mal, nach dem Playable-Teaser, hatten wir sogar die radikale Idee fast, so wie, nee, wir lassen alle Dialoge gleich, das ist wie im Original. Das hat sich aber schnell dann gebissen damit, weil, okay, hier müssten wir noch eine Sache fixen, das ist unlogisch, da wollen wir eigentlich was hinzubringen und irgendwann merkst du dann, wie, ja, scheiße, geht nicht, ja, ist nicht. KI war für uns nie eine Option, hätte man natürlich auch machen können, hätte wahrscheinlich auch okay geklungen, finde ich jetzt aber aus moralischen Gründen jetzt nicht so vertretbar, ja, und daher müssen wir einfach halt damit besinnen, dass wir halt dann ähnlich wie beim Visuellen versuchen, so diesen Sprachton, mhm, zu bekommen und halt einen Sprecher zu finden, der einen ähnlichen Charakter dann repräsentiert, der dann ähnliche Gefühle auslöst oder der genauso für den Charakter steht, wie man ihn quasi im Kopf hat.
Aber habt ihr andere Sprecher? Jetzt Diego, okay, der ist zu alt.
Ja, wir haben auch welche, die im Original drin sind. Mhm. Ja, das werden wir auch haben. Ratio kann ich jetzt noch nichts Endgültiges sagen, weil wir da einfach wirklich genau jetzt da dran sind. Ja.
Also zu verraten, ob der Held seine Stimme behält oder.
Das ist auch so ein Problemfall.
Würde ich auch sagen, dass das so ein Problemfall ist. Also, ich finde ja auch, also, geh mal in Gothic 3 rein. Klingt der namenlose Held so wie in Gothic 1 und 2? Meiner Meinung nach nicht, ja. Mhm. Also da hat man auch schon einfach dieses Thema, dass sich auch eine Stimme, ein Sprecher einfach ein bisschen weiterentwickelt oder entwickelt auch durch den Zahn der Zeit.
Ja. Außer du bist ja auch immer schön in deiner Stimme, ja? Ja, ja. Jedem Jahr, wie ich dich höre.
Also, wie ein guter Wein. Und ich bin ja auch wie die Gothic-Helden auch grundsätzlich ein bisschen angepisst, wenn ich das sage. Also,
ist das jetzt eine Bewerbung oder was?
Ja, also Diego könntest du bestimmt gut sprechen. Ja.
Den habe ich jetzt seit 24 Jahren nicht mehr gehört tatsächlich. Aber
das passt vom Alters.
Wenn ihr noch Vakanzen habt,
Noch Vakanzen, klar. Diego würde ich jetzt bei dir nicht sehen. Sorry. Also da fehlt mir einfach dieses raue, weißt du, Diego hat auch ein bisschen was von, jetzt nicht Guide, aber oder fast wie ein väterlicher Freund so ein bisschen, ja. Aber trotzdem eine gewisse Abgeklärtheit, eine gewisse Rauheit. Der hat schon alles gesehen, weißt du?
Ja, das bin ich nicht. Ich bin echt noch im Geiste also sehr jung,
genau, neugierig. Also genau. Du könntest einen Magier sprechen, finde ich.
Oder den Namenlosen, weil für den wäre ich zumindest angepisst genug.
Also ich kein Diss, aber da bräuchte ich was Jüngeres.
Ja. Naja. Kommen wir zum nächsten Thema.
Die Kommentare können uns ja aufklären,
ja, genau,
was sie davon halten.
Ich könnte ja auch ein Monster sprechen, denn die gibt es natürlich auch in der Welt von Gothic. Und die haben sich auch teils verändert. Das sind ja natürlich sehr ikonische Monster, ne? Die Mole Rats und die Scavenger und wie sie alle heißen. Heißen sie Scavenger? Genau, gut, habe ich mich noch erinnert. Das ist wirklich eine Weile her. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Gothic gespielt habe. Es war es 2 und das ist schon bestimmt 10 Jahre her. Aber
wenn du eine Switch hast, kannst du sie ja jetzt auch auf der Switch spielen, das Original.
Switch
spielen,
naja.
Naja, schade.
Die Monster sind auf jeden Fall total super in Gothic und auch da habt ihr uns neue Footage mitgebracht. Welche waren denn herausfordernd, sie in die neue Zeit zu übertragen? Ich weiß, dass als erste Neuentwürfe der Monster gezeigt wurden, dass alle ein bisschen so, den habe ich mir aber anders vorgestellt. Wenn man sich jetzt die Footage aber anschaut, merkt man, das ist mit sehr viel Herzblut übertragen worden. Wo gab es denn Schwierigkeiten bei euch? Was war schwierig zu übertragen in die neue Zeit?
Schwierig. Im Endeffekt war jede Monster so für sich. Also am leichtesten, fangen wir mal andersrum an. Das leichteste Monster war so der Meatbug. Ja. Mhm. Der einfach, ja, das ist einfach ein fucking Käfer. Ja. Also darf man gar nicht sagen. Genau, also den sieht man auch immer nur sehr klein, der geht auch immer so, also da hat man nicht mal bei meinen Animationen kann man da viel machen, ja. Der ist halt einfach wie er ist, so. Den hatten wir dann auch bald mal. Der war ja auch, glaube ich, in unserem ersten Video gleich das erste Ding, was man so gesehen hat, das erste Easter Egg. Die schwierigen, also die Scavenger, also das ist eines der aller ikonischen Monster. Das war auch das allererste, was wir gemacht haben. Da haben wir auch so ein bisschen, sind in die Richtung gegangen. Wir wollten halt so, dass es verschiedene Altersstufen der Scavenger gibt. Im Original gab es das auch. Da war das aber halt nur ein Scale aufs Modell und halt hieß halt ein junger Scavenger. Bei uns gibt's halt diese Altersstufen mit halt echten Unterschieden, also so kleinen Unterschieden halt. Sowohl von Anatomie als halt auch von den Body Features her. Ich glaube, beim Scavenger ist halt auch nochmal viel wichtiger der entsprechende Sounddesign. Da hilft uns natürlich, dass mit Kai Rosenkranz der Original Composer und Sounddesigner wieder an Bord ist und sich drum kümmert.
Gott sei Dank ist der Sprecher da nicht zu alt vom Scavenger. Der alte Scavenger, also, der nicht mehr so klingt wie früher.
Kannst du jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber also Kai hat immer auch so den Ansatz, er nimmt sehr viele Samples selbst auf. Also nicht nur so, der hat auch seine Sample Libraries, aber der überlegt sich dann halt auch, wie kann ich das noch uniker klingen lassen, und der mit einfachen Mitteln versucht er halt dann einen gewissen Sound zu erzeugen. Und ich glaube sogar, den Scavenger hat er irgendwie sich da aufgenommen und dann entsprechend verzerrt, und dann wurde da irgendwann der Scavenger-Schrei. Ja. Aber wie gesagt, er kümmert sich darum, dass das halt auch vom Sounddesign her passt. Und er liest auch sehr viel in den Communities und hört da auch auf Feedback. Genau. Ansonsten schwierige Monster. Wir haben sehr viel Zeit. Wir haben gerade sind wir jetzt noch bei einem, überarbeiten wir einige Monster, weil wir denken, dass sie noch nicht ganz passend waren. Also da zum Beispiel der Lurker oder die später die Biter, die sind relativ schwierig, weil das sind ja erdachte Kreaturen. Also da gibt es jetzt keine wirkliche Real-Life-Referenz. Und von dem her, also da ist es halt dann, ein Wolf ist ein Wolf. Ja? Also da gibt es ganz klar, kann man da groß machen. Ja, das ist auch okay. Ja, das soll ja auch erkennbar sein als Wolf. Ja. Und ansonsten natürlich haben wir auch, ich meine, das ist kein Monster, aber Org-Design haben wir auch viel Mühe und Arbeit reingesteckt. Weil wir vor allem auch wollten, dass das so einerseits eben genau nicht die klassischen Fantasy-Orks sind, die dann halt einfach irgendwelche grün bemalten, menschenähnlichen Monster sind, die halt dann einfach jeden Menschen am liebsten zum Frühstück verspeisen würden. Also wollten wir auf keinen Fall haben. Und da haben wir einen Ansatz gewählt, auch dass der Body eigentlich, wenn du ihn so in der T-Pose, also so in der T-Pose halt darstellst, dann sind die ja schon so einiges größer als der Mensch, weil die haben so einen buckligen Gang und dadurch halt werden sie dann wieder auf Augenhöhe quasi.
Ich hatte damals, als ich jung war, immer das Gefühl, die hätten ihr Fell mehr als Schuppen. Ich weiß nicht, ob das lag irgendwie an der Grafik, an der Textur.
Also, Schuppen haben wir jetzt auch nicht so. Also sind es keine schuppigen Dinger. Dafür gibt es dann, glaube ich, in Gothic 2 die Echsenmenschen. Mhm. Aber mit Fell haben wir auch nicht übertrieben. Wir haben denen halt schon versucht, auch so einen eigenen Look so ein bisschen mitzugeben. Und also so wie halt, wir haben vorher über die Orkstadt geredet, das ist halt auch so. Die haben halt so ihre eigenen Strukturen und genauso ist es halt bei ihrem Gewand und Aussehen. Ja.
Ein paar der Monster, die haben jetzt leuchtende Augen. Gibt es dafür einen speziellen Grund?
Nee, das sind die Blutfliegen. Mhm. Ja, und hier war einfach der Gedanke, ich meine, das steckt schon im Namen, dass das irgendwie eine gewisse Gefährlichkeit drin hat. Und wenn man genau schaut, in der Textur ist das schon auch drinnen. Es fällt dir halt nur nie auf, weil es halt nur halt ein Farbpunkt in der Textur war. Und bei uns ist es halt auch so, wenn es halt dann Nacht ist, dann ist es halt schon auch eine gewisse Lichtquelle. Mhm. Also in der Nacht ist auch sehr düster. Klar wird es die Spieler geben, die dann einfach halt ihre Helligkeit und so hochdrehen.
Der Taschenlampe vom.
Ja, das ist quasi so ein Wallhack, ja. Kann man machen, wenn man drauf Bock hat, aber im Endeffekt gibt es dafür eine spielerische Lösung.
Gerade die Nacht war doch das Schönste, ne? In Gothic zur alten Mine zu gehen, durch diesen unglaublich düsteren Wald. Es gibt ja noch irgendwo einen Blitz am Horizont und irgendwelche Wölfe, die du hörst.
Wobei ich muss sagen, ich bin dann schon auch der Spieler, der dann lieber einmal öfter schläft und dann lieber in der Morgendämmerung dahin geht. Ja? Also ich bin vor allem im Early Game bin ich jetzt nicht so, der sagt, der dann irgendwie scharf drauf ist. Vor allem, wenn ich ein Ziel habe, dann möchte ich nicht, dass aus dem Wald irgendwie ein Monster angesprungen kommt, nur weil ich seine Zone quasi verletzt habe. Ja.
Man sieht den Helden, den Namenlosen, in dem Gameplay-Trailer einmal ganz kurz. Natürlich sieht man ihn im Spiel hauptsächlich von hinten, außer in Dialogen. Gibt es einen Grund, warum ihr das noch ein bisschen unter Verschluss haltet? Warum ihr nicht groß in der Promo sein Gesicht, wie er jetzt aussieht,
präsentiert? Ja, wir arbeiten noch dran, so ein bisschen den letzten Tweaks. Wir haben auch jetzt gerade noch an dem Zopf hinten gearbeitet. Der bewegt sich jetzt auch noch. Das ist, glaube ich, in dem Trailer noch nicht drin. Also es war uns auch sehr wichtig, dass er halt einfach eine gewisse Fidelity hat. Gibt auch noch so ein paar Punkte, also wie die Haarfarbe. Ist ja bei mir ein Thema. wo man vielleicht noch kleinere Tweaks machen müsste. Und außerdem ist es halt der allerwichtigste aller NPCs, und bei solchen Sachen, da muss wirklich alles stimmen.
Ja. Ist lustig, ich habe während der Gamescom, in den Kommentaren zur Gamescom, da haben Leute immer noch gefragt, ja, aber so, der hält sich jetzt ganz anders aus, weil es ist ja eine ganz andere
Nyrus,
Demo gewesen.
Genau, das war letztes Jahr total witzig, weil wir haben dann letztes Jahr, als wir diesen Prolog halt dann schon gebaut haben, haben wir dann auch Screenshots veröffentlicht. Und jeder so wie, boah, das gefällt mir gar nicht, wie der Namenlose aussieht. Und die Message kam eigentlich dann gar nicht durch. Mittlerweile kam es halt auch durch. Wir haben auch extra in unserer Gamescom-Demo quasi so eine Erklärung eingebaut. You're not playing the Nameless Hero. Und ich hab extra noch am Samstag vor der Gamescom, als ich die Version quasi dann eingetütet habe für die Messestand, dachte ich mir noch, boah, was ist, wenn das schon wieder kommt? Ich möchte das nicht wiederhören. Bitte, bitte, bitte. Und dann habe ich mir noch gedacht, Moment, ich habe doch diese Tipps beim Ladebildschirm. Da habe ich, glaube ich, zwei oder drei Tipps eingebaut. You're not playing the Nameless Hero.
You're not. Schreib sie in die Ohren, ja.
Genau. Und dann auch so wie im vollen Spiel wirst du natürlich den namenlosen Helden mit seinem ikonischen Aussehen.
Wie sehr beschäftigt dich das als Game Director, weil es ja doch eine sehr liebgewonnene Marke ist und die Fans natürlich sehr viel Liebe zu diesem, also die das Original kennen, sehr viel Liebe zu diesem Spiel haben und sehr viel schöne Erinnerungen dran, dass man dem gerecht werden kann. Also kann man dem überhaupt gerecht werden oder musstest du für dich in der Direction von dem Spiel auch irgendwann sagen, ich kann ja nicht jeden zufriedenstellen, ich muss jetzt meine Vision einfach durchziehen und hoffen, es gefällt genug Leuten.
Genau, also es wird sicher einige Leute auch geben. Ich hoffe, es ist nicht in der Mehrzahl und ich hoffe, es ist nicht sehr signifikant, die sagen werden, das geht mir zu weit, ich präferiere das und das vom Original. Aber ich denke mir dann immer, für Spieler, die wirklich der Original präferieren, gibt es ein Spiel, nämlich das Original. Deswegen machen wir ja auch diese Anstrengungen, dass es jetzt auf der Switch nochmal rauskam, dass man es halt auch gut heutzutage spielen kann und wenn man wirklich halt in diese Ästhetik verliebt ist auch oder in jede kleine Detail, dann bitte, das ist euer Spiel. Also man kann es nicht jedem recht machen, das ist so ein bisschen ein Segen und ein Fluch von dem Ganzen. Man hat natürlich viele Fans. Das Coole ist, man kriegt sehr, auf jede Kleinigkeit kriegt man viele Kommentare und das ist auch, also da hört man einfach auch Sachen.
Ja.
Das ist auch, also das ist ein super Denkanstoß. Da auch mal ein Danke daran. Also keine Ahnung, wenn ich mal wieder eine schlaflose Nacht habe, dann gucke ich mir da auch sehr viel immer an. Und vor allem, wenn wir wieder veröffentlichen. Ja. Und zum Glück haben wir auch unseren Community Manager, der mir dann ja auch immer so die Hot Topics zusammenfasst. Keine Ahnung, also ich denke schon, dass so dieser Spirit, dass unser Ziel halt, dass wir den komplett einfangen, dass wir die Hauptfeatures reinbringen. Aber natürlich muss das Spiel halt modern und realistisch aussehen. Und daher ist er halt vor allem visuell ein großer Unterschied. Und ob es den Spielern dann gefällt, wird man sehen. Wir haben super Feedback auch auf die Gamescom-Demo bekommen, nämlich also super im Sinne von wie nicht alle positiv. Wir haben ja dann auch wieder ein Survey eingebaut. Also ihr seht schon, wir mögen Umfragen.
Ja.
Und auch da waren super viele interessante Punkte dabei, die wirklich halt helfen. Ja. Hm. Eine Sache, die auch immer wieder sehr, sehr häufig kritisiert wird, ist zum Beispiel das Kampfsystem. Vor allem im Material der Gamescom-Demo. Wenn man halt nicht selber gespielt hat, dann denkt man sich ja, wie hält denn der die Waffe? Das ist doch alles viel zu träge. Ja, ist es.
Das
weil, ist weil man untrainiert ist. Es ist wirklich untrained und das soll sich clunky anfühlen. Aber ich denke, dass auf Basis dieses Feedback werden wir da vielleicht nochmal Hand anlegen und vielleicht von der Trägheit dann nochmal ein Mittelding machen zwischen, zwischen dem, was jetzt ist halt und was halt dann schon die erste erlernbare Stufe ist. Aber im Prinzip genauso. Das Skill soll das ja auch die Animation quasi dann weiterentwickeln.
Jetzt haben sich natürlich Open Worlds seit dem Release von Gothic 1 durchaus weiterentwickelt. Ob in die richtige Richtung, sei mal dahingestellt. Aber sie wurden ja nicht nur größer, sondern auch wesentlich reaktiver, beispielsweise Kingdom Come oder Red Dead Redemption 2. Wie reagiert ihr darauf? Und kommt es euch vielleicht sogar entgegen, dass etwas Hölzernes im Original zum Charme dazugehört, also dass man jetzt nicht das Rad neu erfinden muss?
Ich denke einerseits, also das Original war schon sehr in der Simulation hat man vor allem für damalige Verhältnisse sehr viel probiert und sehr viel gemacht. Nicht alles war so sichtbar, also zum Beispiel, da gibt es sogar ein Prey and Predator-System. Also gewisse Kreaturen haben dann halt einfach, die sind die Beute von der Kreatur. Und wenn die Kreatur dann erspäht, die laufen dann einfach halt und stürzen sich dann drauf hin. Das war sehr spannend, das auch zu zerlegen in der ersten Phase von der Entwicklung dieses Spiels. Und wir haben uns überall überlegt, wie können wir da eigentlich noch weiter ausbauen. Zum Beispiel bei der Living World, also die Monster, die hatten eigentlich nicht die detailliertesten Tagesabläufe. Wir haben das versucht, irgendwie so abzubilden, was sind jetzt eigentlich die Bedürfnisse von dieser Kreatur. Ja, wo bekommt das dann quasi was zu trinken? Wo bekommt das Essen? Wo wird das dann seine Notdurft verrichten? All diese Sachen haben wir versucht, da einfließen zu lassen. Bei den Menschen soll eine gewisse Varianz drinnen sein. Es soll eine gewisse Interaktion auch untereinander zwischen den NPCs stattfinden. Im Original gab es halt diese paar Lines, die halt immer durchgecycelt wurden. Das soll halt auch mehr eingegangen werden auf den Story, also auf wichtige Events, die halt in der Welt passieren. Auf dich jetzt, also was du zum Beispiel für eine Rüstung trägst, was du für eine Waffe hältst. Ja? Wir wollen auch so Reaktionen auf das Wetter drin haben, dass sie vielleicht gewisse NPCs Unterstand suchen. Und das sind alles Sachen, die haben wir drin. Also die haben wir einfach drin und die tragen dazu bei, dass die Welt quasi noch lebendiger ist. Ja. Und genauso sollen halt dann auch so zufällige Ereignisse wie mal so ein bisschen Brawl stattfinden, also so ein kleiner Kampf. Ja.
Ich finde es schön. Also Red Dead Redemption 2 hat die Pferdehoden und ihr habt den Scavenger-Code. Das ist doch das ist großartig.
Ja. Wir werden das prüfen, ob die Tiere wirklich dahin machen, wo es in der Welt logisch ist.
Ich habe nicht gesagt, dass es dann visuell dann
wirklich
was da bleibt quasi.
Schade. Das gibt gleich 5 Punkte Abzug der Bewertung.
Ja. Nee, aber was im Rahmen von Gothic immer wieder erwähnt wird, ist eben dieses ganz besondere, in Köln wird man sagen, Gefühl. Also wie sich, jetzt in dem Fall nicht mehr ein Piranha-Beispiel, aber wie sich diese Marke anfühlt in ihrer Lebendigkeit und in ihrer Schroffheit, auch was die Gespräche angeht. Wie kriegt man das raus, ob es einem gelungen ist oder nicht? Oder hattest du einen Moment, wo du beim Spielen oder Testen gemerkt hast, so ja, wir haben es hinbekommen. Genauso fühlt sich das an.
Also wir arbeiten gerade noch an den Dialogen, dass die halt, also vor allem, ich glaube, manchmal bieten wir noch nicht genug Optionen an, im Sinne von, das ist ja auch so ein Ding, du hast ja Multiple-Choice-Dialoge, ja. Und du sollst ja immer so ein bisschen sagen können, was du dir auch denkst. Ja. Mhm. Auch wenn die Option jetzt keinen Sinn macht. Ja. Also kannst du irgendwie, keine Ahnung, wenn du zur Torwache gehst im alten Lager, sagen sie halt irgendwie, halt, ja, was hast du hier vor? Ich will Lager auseinandernehmen. Ach so, ja gut, dann Waffe wird gezogen und dann ist genau. Am Boden. Ja, und das ist halt, finde ich, absolut, das macht diese raffe Welt halt auch aus, dass du halt auch so eine Option hast und dann eine Reaktion drauf hast. Ja. Mhm. Dass es dann oft keine wirkliche Konsequenz hat, ist es da jetzt auch mal dahingestellt, aber du kannst es sagen. Ja, und das ist halt wichtig. Und das ist halt auch noch ein Punkt, da schrauben wir halt gerade noch dran, dass diese Reaktionen alle passen und diese Varianz, die er bietet. Ja, es hat schon Momente gegeben, also, wo man sich denkt, halt, ja, das ist noch nicht da, damit man einfach noch mehr hin. Ja, und das Gesamtbild müssen dann andere beurteilen. Man wird dann auch ein bisschen betriebsblind, ja, weil man halt einfach die Sachen halt schon 100-mal gesehen hat.
Also ich kann sagen, von dem, was ich gespielt habe, damals auf der Demo, auf der Gamescom, und dem, was ich jetzt gesehen habe, ich würde mich jetzt schwer tun, wieder zum alten Gothic zurückzukehren. Also das sieht schon cool aus, definitiv.
Ja.
Ich dachte mir beim Playable Teaser ja so, okay, das lässt du jetzt mal
lässt du mal aus.
Die Erinnerung an Teil 1 und 2 ist schön genug, brauche ich jetzt nicht nochmal. Aber jetzt, seit ich die Version jetzt gesehen habe oder die Footage jetzt eben, ich habe es noch nicht spielen können bisher, freue ich mich da wahnsinnig drauf. Gerade weil es auch wieder ein bisschen so ein übersichtlicheres Open-World-Spiel ist. Also ich rechne jetzt nicht damit, dass wir da 120 Stunden drin verbringen werden, oder können wir das, nee, wenn wir möchten.
Also ich meine, wenn du magst, ja. Also wir bauen ja auch Schwierigkeitsgrade ein. Also du kannst ja auch die Challenge suchen. Von dem her, es ist alles, und dadurch, es hat eine gewisse Branches halt drin in der Story. Du kannst gewisse Sachen halt dann sehen, also auch ein zweiter oder dritter Durchlauf macht dann Sinn. Mhm. Also ich denke schon, also mit all dem kannst du schon auf deine 100, 120 Stunden kommen. Aber so ein normaler Durchlauf wird, glaube ich, so um die 50, 60 Stunden. Also ähnlich wie im Original. Wir bauen ja auch nochmal Side-Content ein, vielleicht mit allem ein bisschen mehr, nochmal 10, 20 Stunden mehr. Ja.
Werden die ursprünglichen Entwickler von Piranha Bytes denn auch irgendwo erwähnt noch in den Credits? Thanks to oder sowas?
Puh, da fragst du mich jetzt. Ich meine, wir haben im Team ja auch einige Leute, die bei Piranha Bytes involviert waren, an den alten Gothic-Teilen. Und wir werden sicher da entsprechende Dedication anbringen, weil im Endeffekt, wie gesagt, da ist viel auch vom Geist drinnen, und das originale Team, also deren Arbeit, das soll ja auch weiterhin gewürdigt werden. Ich weiß nicht, ob das alle auch noch so schätzen oder so am Radar haben, wie populär ich Gothic ist. Also vor allem, ich war jetzt vor knapp einem Monat auf einer Messe in Polen, und da ist es halt nochmal total arg. Also hier, da verkleiden sich die Leute auf der Straße als Wassermagier und stimmen dann im Flashmob an für Adanos, quasi auf Polnisch. Das ist schon ja. Also ein Ding für die Ewigkeit, ja. Also das ist, darf man absolut nicht gering schätzen. Und
ja. Wir hatten neulich ein Meeting tatsächlich mit den Kollegen aus Polen. Wer es nicht weiß, Bebedia hat natürlich auch eine Spiele-Dependance in Polen, und da hat auch der Online-Chefredakteur uns erzählt, als wir ein bisschen so abgeglichen haben, was ist denn bei euch so groß und wichtig und wo passen wir da zusammen, der meinte auch, Gothic ist riesig in Polen. Also das ist genau das Ding. Ja. Dann wünschen wir euch schon mal viel Erfolg mit dem ersten Teil. Jetzt noch die eine Frage, weil es ja auch offenbar dein Lieblingsteil ist. Wie groß ist der Wunsch, nach dem das Remake vom Zweier zu machen?
Also ich habe ja eingangs erwähnt, also Gothic 2 war also, und auch mit nach Raben, war und ist so mein Lieblings-Gothic-Teil. Also von dem her würde ich mich sehr freuen, wenn wir das machen können. Wir haben da auch schon Dutzende Ideen.
Ihr habt ja auch die halbe Spielwelt schon dann fertig. Das Minental ist ja quasi...
Wir haben witzigerweise auch wirklich, da wollten wir dann eh nochmal auch einen Artikel schreiben. Also wir haben ja wirklich auch die Gothic 2-Welt auch als Referenz importiert auch schon quasi. Also wir könnten eigentlich wirklich direkt loslegen. Ja, die, wie du sagst, auch die halbe Welt, die Monster. Also man hätte da schon sehr viel. Ist natürlich ein größeres und dichteres Spiel. Also ich glaube, beim Weltdesign würden wir da, also von Corinis würden wir da ein bisschen einen anderen Ansatz wählen. Vor allem auch, weil Corinis schon noch von der Fidelity nochmal um 2-3 Klassen über dem Original Minental ist. Aber ja, also mich würde das sehr freuen und ich hoffe, den Spielern gefällt das Gothic 1 Remake so gut, dass wir das machen können und dann hoffentlich auch mal
irgendwann rausbringen auch.
Ja, das auch natürlich, ja. Genau.
Das aber erst im frühestens im kommenden Jahr.
Ich kann dazu nichts sagen. wir arbeiten dran, wir sind in der Endphase. Wir wollen, dass das Ding extrem gut ist und gepolished rauskommt und arbeiten noch viel an Optimierungen. Ich glaube, das ist ja auch so ein heißes Thema auch gerade. Ich glaube, es gibt so die Meinung auch bei den Spielern, ja, Unreal Engine, das ist immer schlecht optimiert. Mhm. Liegt halt nicht an der Engine, muss man ehrlich dazu sagen. Die Engine lädt halt einen schon noch ein. Ja, die ist halt schon noch, mach mal. Ja. Das ist so die kannst du schon zumüllen. Also kannst du reinschmeißen, das stürzt nicht ab, das hat keine Limits, ja, sieht immer geil aus. Ja, nur irgendwann Prozessorleistung, RAM, irgendwann gerät das dann aus den Fugen und nicht jeder hat ja so ein, also Entwickler haben ja dann meistens auch einen stärkeren Rechner, ja, weil im Editor ist das Ganze halt dann noch aufwendiger und muss da ja schneller sein. Also das heißt, das ist halt immer so auch ein Cheat, deswegen gerade ist es so, dass unsere Entwicklungsrechner so 2-3 Jahre alt sind, so eher Mittelklasse, untere Mittelklasse. Das heißt, wir haben da eine gute Referenz auch hoffentlich. Aber wir arbeiten dran, wir wollen es gut optimiert rausbringen und daher, ja. Aber ihr werdet, glaube ich, früh genug davon erfahren.
Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Ihr, liebe Zuschauer und Zuhörer, euch hoffentlich auch. Mehr zum Thema Gothic Remake findet ihr natürlich auf der Webseite gamestar.de, die ihr hoffentlich alle genauso lieb habt wie wir. Danke, Reinhard, dass du da warst und uns viel erzählen konntest über das neue Gothic. Danke, Peter. Und schauen wir mal, wann es kommt. Ich glaube, die Fans sind sehr wohlwollend. Wir sind es auf jeden Fall. Und zurück ins Minental.
Back to the roots.
Back to the roots.
Und Feedback geben.
Gerne.
Wichtig, ganz wichtig, immer. Lese jeden Kommentar. Nicht ganz jeden.
Nur die netten.